Ich lese den Text aus 2. Mose 32. Als Mose so lange Zeit nicht vom Berg herabkam, versammelten sich die Israeliten bei Aaron und forderten ihn auf: Mach uns eine Götterfigur, die uns den Weg zeigt. Wer weiß, was diesem Mose zugestoßen ist, der uns aus Ägypten herausgeführt hat. Aaron schlug vor: Eure Frauen und Kinder sollen ihre goldenen Ohrringe abziehen und zu mir bringen. Da nahmen alle Israeliten ihre Ohrringe ab und brachten sie zu Aaron. Er nahm den Schmuck entgegen, schmolz ihn ein und goss daraus ein goldenes Kalb. Anschließend gab er ihm mit dem Meißel die endgültige Form. Als es fertig war, schrien die Israeliten: Das ist unser Gott, der uns aus Ägypten befreit hat. Daraufhin errichtete Aaron einen Altar vor der Götterfigur und ließ bekannt geben: Morgen feiern wir ein Fest zu Ehren des Herrn. Am nächsten Morgen standen alle früh auf und brachten Brand- und Dankopfer dar. Danach ließen sie sich nieder, um zu essen und zu trinken. Sie feierten ein rauschendes, ausschweifendes Fest. Da sprach der Herr zu Mose: Steig schnell hinab, denn dein Volk, das du aus Ägypten herausgeführt hast, hat etwas Abscheuliches getan. Wie schnell haben sie sich von meinem Geboten abgewandt. Sie haben sich ein goldenes Kalb gegossen, sie sind vor ihm niedergefallen, haben ihn Opfer dargebracht und gerufen: Das ist unser Gott, der uns aus Ägypten befreit hat. Ich kenne dieses Volk genau und weiß, wie stur es ist. Versuch mich jetzt nicht aufzuhalten, denn ich will meinem Zorn freien Lauf lassen und sie vernichten. An ihrer Stelle werde ich deine Nachkommen zu einem großen Volk machen.
Heute ist die 8. Predigt von dieser Reihe. Jünger wird man unterwegs. Also es geht darum, wie wir können wachsen in unserem Jüngersein, Nachfolger sein, in dem Jesus nachfolgen. Björn hat letzte Woche predigt über die Stelle, die nicht so bekannt ist, wo das Volk Gottes sagt: Oh nein, wir wollen lieber nicht so nah zu Gott. Wir wollen gern mit ihm leben, aber wir wollen nicht so nah sein. Bleib gescheiter, wo du bist, Gott. Der Mose soll mit dir reden. Wir bleiben da hinten. Das hat vielen noch so ein bisschen zu denken gegeben, viele Diskussionen gegeben. Ich weiss, vielleicht hilft die Predigt heute noch ein bisschen besser zu verstehen, was dort gemeint ist. Und ich glaube, auch nächsten Sonntag wird es der Björn noch mal aufnehmen, weil es ist ganz, ganz ein zentrales Thema. Mögt ihr euch noch erinnern an 40 Tage Leben mit Vision? Da haben wir so Buchzeichen verteilt, ganz am Anfang. Ich weiss nicht, wer das sich noch mal erinnert. Das ist jetzt ziemlich genau 2 Jahre her. Und hinten auf dem Buchzeichen hat es eine Frage: Was ist mir wichtig im Leben? So Sachen tue ich immer in meine Bibel hineinlegen. Also manchmal muss man da wieder ein bisschen ausstauben, so über die Jahre. Aber weil es ja erst 2 Jahre her ist, ist das noch recht prominent in meiner Bibel. Und mir ist das in den letzten Wochen oft in die Hände gekommen, weil ich mit meiner Andacht gerade im Alten Testament sowieso bin und ich das Buchzeichen dort drin hatte. Und dann ist es immer dort aufgegangen. Was ist mir wichtig im Leben? Es ist immer mega spannend, später das mal wieder vorzunehmen und zu lesen, was man geschrieben hat. Ich weiss nicht, ob ihr euch noch erinnern mögt. Wir haben das hier recht offen formuliert. Was ist mir wichtig im Leben? Nicht das Wichtigste. Sondern was ist mir wichtig im Leben? Die spontanen Antworten sind meistens die ehrlichsten. Nachher fangen wir immer an zu zensurieren. Also was ist euch spontan in Sinn gekommen? Müsst ihr jetzt nicht sagen. Aber wollt ihr es jemand sagen? So der erste Gedanke, was ist mir wichtig im Leben? Silvia? Beziehungen? Wahrscheinlich ist eine spezielle Beziehung ins Sinn gekommen, weiss nicht. Vielleicht nicht. Zufrieden sein. Ganz oft kommt spontan auch Gesundheit. Manchmal ist gerade etwas ganz aktuell, eine Prüfung, die man bestehen muss. Wir haben ein paar, die so ein bisschen mit LAP, Lehrabschlussprüfungen, befasst sind. Ich denke, denen ist es recht wichtig, dass das gut kommt. Wenn wir gefragt hätten, was ist mir das Wichtigste, das Allerwichtigste im Leben, dann hätten wahrscheinlich ganz viele spontan gesagt, Jesus. Wenn man es ein bisschen offener formuliert, dann geht es gerade runter so ein bisschen auf das tägliche Leben. Und die Frage, die steht über allem, über dieser Predigt jetzt, über dieser Geschichte von dem goldenen Kalb. Weil das, was mir wichtig ist im Leben, das prägt mein Leben. Wenn ihr euch mal achtet, es ist oft das, was wir wollen erreichen, was uns antreibt im Leben. Es ist nicht die Vergangenheit, die uns antreibt. Das, was uns bewegt, aufzustehen am Morgen, ist nicht das, was hinter uns liegt, sondern das, was vor uns liegt. In dieser Geschichte, die wir heute hören, geht es um Ordnungen. Das Volk ist durch die Wüste gezogen und hat unglaublich viele Wunder erlebt. Jeden einzelnen Tag. Weil wir schauen ja die Themen an aus dem Blickwinkel der Jüngerschaft. Das ist ein besonderer Blickwinkel. Und wir haben so gesagt, das Volk ist wie jemand, der frisch zu Jesus findet und mit Gott anfängt zu leben. Und die ersten 6 Predigten sind praktisch Wunderpredigten gewesen. Ist nicht, weil das aufgefallen ist. Da hat es Manna geregnet, da ist Wasser auf die Türme gewesen, da ist Krieg gewonnen worden und weiss nicht was. Wunder über Wunder. Gott hat sich offenbart als der Allmächtige. Als der unglaublich, unverständlich grosse Schöpfergott. Der Heerführer. Der Gott, der einfach alles kann. Und jetzt kommt ein Neuer. Eigentlich schon letzten Sonntag. Jetzt will Gott einen Schritt weitergehen. Es ist vieles so, dass wenn Menschen sich bekehren, dass Gott das erste Mal in ihrem Leben so der Wundergott ist. Meistens nicht gerade mit Manna und Durchquerungen vom Meer und so weiter. Aber ihrem persönlichen Leben wird aufgeräumt. Und da erleben sie viele kleine Wunder. Dass Sachen in die Ordnung kommen, dass sie sich plötzlich gehalten und sicher fühlen. Und der Herr wirklich Führung übernimmt. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo es weitergehen muss. Wo es um eine Beziehung geht. Wie nah darf der Gott mir kommen? Wie weit will ich wirklich mich unterordnen? Und Gott führt das Volk zumindest in die Wüste. Sinai ist wirklich Wüste, Wüste, Wüste. Trocken. Leer. Hat er keine anderen Völker dort? Leer. Wendet sich ihnen zu und sagt, so und jetzt regeln wir den Bund. Jetzt regeln wir unsere Beziehung. Jetzt ist der Honeymoon vorbei. Das Verliebtsein, das Kribbeln im Bauch. Jetzt brauchen wir eine Alltagsordnung. Die Verlobungszeit ist durch. Jetzt wird geheiratet. Und es gibt die 10 Gebote. Der Mose geht auf den Berg und die 10 Gebote über und noch ganz, ganz einen Haufen. Es ist von Kapitel 20 bis 31. Alles Ordnungen. Alles Ordnungen. Ihr sollt das nicht und ihr sollt so machen und ihr sollt so und das ist mir wichtig und so möchte ich es haben. Und es wäre gut, wenn ihr es so wollt. Nein, nicht, es wäre gut. Ich will es so haben. wenn ihr wollt mit mir eine Beziehung haben, dann gelten diese Ordnungen. Gott ist sehr absolut. Gott sagt nicht, es wäre noch schön, wenn ihr euch ein bisschen Mühe gebt, dass ihr das dann auch umsetzen könnt im Leben so mit der Zeit. Sondern er sagt recht klar, du sollst nicht. Das ist nicht so einfach. Und vor allem, das ist das erste Mal, wo das passiert in der Menschheitsgeschichte. Dass ein Volk so Ordnungen überkommt. Es gibt wirklich kein anderes Volk zu dieser Zeit, wo die Ordnungen so niedergeschrieben hat. Ordnungen, die verbindlich sind für alle. Wo sich alle daran halten müssen. Das ist das erste Mal, wo so etwas wie ein Rechtsstaat entsteht. Vorher, oder alle anderen Völker rundherum, haben einen König. Und was der König sagt, ist Gesetz. Und wenn er ein bisschen ein Heuchler ist, dann sagt er, der Gott, den ich dort anbete, der hat mir gesagt, wir müssen so. Aber eigentlich ist es einfach, was er sagt, passiert. Und wenn ein neuer König kommt, dann kommt etwas Neues. Und wenn der König einen schlechten Tag hat, dann gilt auch etwas anderes. Keine Rechtssicherheit. Keine Rechtssicherheit. Man weiss, wenn nichts aufgeschrieben ist, dann weiss man nicht, was für alle gilt. Und Gott gibt das erste Mal so eine Sicherheit, dass alle Menschen vor dem gleich sind. Der Mose darf niemand umbringen. Der Aaron darf niemand umbringen. Auch die 70, die da eingesetzt sind als Führer vom Volk, dürfen nicht stellen. Es gilt für jedes gleich. Vom Kleinst von den Kind bis auf zu den mächtigsten Männern. Und das ist neu, völlig neu. Und offensichtlich auch recht überfordernd. Echt überfordernd. Der Mose kommt runter vom Berg und er fragt das Volk offiziell, ist es gut so? Weil es sind ja nicht nur Forderungen von Gott da. Das ist einerseits, der Gewinn davon ist ja, dass man die Rechtssicherheit hat, dass für alle das Gleiche gilt und man weiss, woran man ist. Der Gewinn ist aber auch der Segen von dem höchsten, mächtigen, wunderbaren Gott. Ein Bundesschluss. Verheißungen sind da und er sagt, ich bin der Gott, der euch heilt. Ich bin der Gott, der euch versorgt. Ich bin der Gott, der euch führt. Ich bin der Gott, der euch beschützt und bewahrt. Ihr seid nicht allein. Ich gehe euch voraus. Ich sorge für euch. Bin da. Das ist der Gewinn. Also, wenn ihr das, dann müsst ihr es haben. Und das Volk sagt, ja, Amen. Super. So sei es. Das wäre mir. Dann schreibt das der Mose auf, sonst hätten wir es ja nicht aufgeschrieben. Und dann muss er wieder auf den Berg rauf. Gott ruft ihm nochmal. Und sagt, komm nochmal zu mir. Und er lässt das Volk zurück. Und er bleibt, wisst ihr, wie lange auf dem Berg? Ich denke, viele von uns sind. Mega, mega lang. So lange jetzt auch wieder nicht, eigentlich, wenn man es denkt. Aber fühlsmässig muss das wahnsinnig lang sein. 40 Tage, 40 Nächte sind ungefähr 6 Wochen. Mehr wie einen Monat. Ward er nicht mehr gesehen? Mose ist einfach weg. Der Berg ist eingehüllt in eine Wolke. Niemand weiss, was läuft. Es ist auch nichts los. Und irgendwann denkt das Volk, der kommt doch nicht mehr. Ich meine, es ist ein alter Mann. Er ist jetzt inzwischen etwa 81. Er ist nicht mehr der Jüngste. Wisst ihr, was dem alles passieren kann auf dem Berg oben? Vielleicht ist er abgestürzt. Vielleicht ist er verhungert. Vielleicht hat er sich anders überlegt. Vielleicht ist er an Altersschwäche gestorben. Ich weiss doch nicht, was die alles denken. Auf jeden Fall kommen wir jetzt zum Schluss, dass die Chance klein ist, dass er wieder kommt. Und was löst das aus? Schauen wir nachher noch genauer. Sie haben auf jeden Fall eine super Idee. Jetzt braucht es einen neuen Anführer. Ganz ohne geht nicht. Und da ja nur der Mose mit Gott hat geredet, brauchen sie halt auch einen neuen Gott. Und wisst ihr, in solchen Situationen besinnt man sich immer auf das, was man kennt. Das ist nicht nur das Volk, das sind wir auch. Man geht zurück auf das, was man kennt. Das, was einem schon mal geholfen hat. Und welches Teil an Gott hat jedes einzelne Volk in dieser Region zu dieser Zeit? Ein Stier. Da könnt ihr schauen, da gibt es Ausgrabungen, da gibt es Museen, noch und noch. Wenn ihr so Altertumsmuseen habt, jedes einzelne Volk auf der ganzen Welt hat zu selber Zeit ein Stier angebetet. Wirklich wahr. Warum ein Stier? Ist irgendwo sehr naheliegend. Der ist mega stark, oder? Das war das grösste Tier im Stall. Wir waren an der Olma, der Nils und ich. Im Herbst, es war recht eindrücklich, so der Stier, der über eine Tonne hatte. Und wo der gestanden ist, also der hat Muskeln gehabt, meine Güte. Ein Stier ist ein Riesensymbol für Kraft. Auch für Potenz. Dann gehe ich jetzt nicht weiter darauf ein. Aber es ist wichtig, dass ein Stier potent ist, weil er muss Nachkommen am Laufmeter produzieren. Das macht den Reichtum aus, Überleben von so einem Volk. Stier, sehr naheliegend. Das ist das, was man kennt. Die Ägypter hatten auch Stiere zum Anbeten. Also, schreitet man zur Tat. So einfach ist das. Mich an dieser Geschichte schon, jedes Mal, wenn ich es in Kigo erzähle, jedes Mal, wenn ich es lese, immer denke ich, wie einfach geht das dem Volk vor der Hand? Wie ring läuft das? Das sind ein paar wenige Verse. Wirklich, das ist ganz wenig. Es gibt keine Diskussionen, es gibt niemanden, der einen Einwand hat, es gibt nichts. Die haben keine Hemmungen, nichts. Hopp, machen wir, zack, wird es umgesetzt, nächsten Tag wird es schon gefeiert. Nein, nicht gerade so, es wird natürlich, braucht schon ein bisschen Zeit. Aber es geht mega schnell, wenn man das liest. Und sie sind am Fest und feiern und je und lässig und super. Und sie haben wieder einen Anführer. Super, oder? Es ist ganz, ganz, ganz spannend, was Aaron seine Rolle ist in dem Ganzen. Wer macht das goldige Kalb? Der Aaron höchst persönlich. So ein Frust. Der Aaron, der immer an Moses Seite war, immer, von Anfang an. Seit dem Pharao, seit das erste Mal zum Pharao ist, ist der Mose immer dabei, immer. Das ist der, der immer dabei war. Alles hautnah miterlebt hat. Und auch Gott sehr nah miterlebt hat. Und Aaron, der macht das Kalb. Die kommen und sagen, wir müssen wieder etwas haben. Dann sagt er, okay, bringen wir euren Ohrring. Bringen wir euren Ohrring und dann schmelzt er das ein und dann macht er das Kalb und dann meißelt es noch zurecht. Er gibt sich noch Mühe. Und baut noch einen Altar davor. Es ist ganz spannend, was er sagt, wo der Mose vom Berg oben runterkommt. Wenn ihr das nachlesen in der Bibel. Man könnte fast meinen, dass wegen alles automatisch passiert. Einfach, wie wenn er gar nicht anders hätte können. Das ist natürlich nicht so. Aber es kommt mir so fest der Adam in den Sinn. Wenn ich so höre, was der Aaron sagt. Der Adam, was hat er gesagt? Die Frau, die hat gesagt. Und was hat die Frau gesagt? Schlange. Parallelen sind ganz, ganz, ganz stark da zum Sündenfall im Paradies. Aber da ist es ein bisschen verzwickter. Wisst ihr, manchmal haben wir so ein bisschen Tendenz und denken, ja, also auf die Schlange wäre ich ja nicht reingefallen. Also bitte, hä? Eine Schlange? Hallo? Wer hört auf ein sprechendes Tier? Oder ich wäre dann schon ein anderer Kerl gewesen und hätte meine Frau in die Schranke gewiesen. So ganz, ganz tief innen haben wir manchmal alle so Gedanken, dass wir das Gefühl haben, wir sind ein bisschen besser. Auf jeden Fall an den guten Tagen. Aber da, das kommt uns viel näher. Warum? Wir können das mit der Schlange, also einmal ich kann das nicht so ring nachvollziehen. Die haben alles gehabt, denen ist super gegangen. Sie haben von allen Bäumen können essen, Heimatland von jedem einzelnen Baum, nur einen nicht. Also das hätte ich, glaube ich, schon noch verschmerzt. Aber da, wie geht es dem Volk, dass die auf die Idee kommen? Was ist los mit dem Volk? Was ist los mit dem Volk? Das ist noch das, was ich ja vorher gesagt habe. Ich vergesse immer weiterzuschalten. Wir wissen nicht, was diesem Mose zugestoßen ist, der uns aus Ägypten hierher gebracht hat. Und nachher untertrach und dann danach fragte Mose Aaron, was hat das Volk dir getan, dass du es zu einer so schwerwiegenden Sünde verführt hast? Und dann sagte eben Aaron, sei nicht zornig, Herr, antwortete Aaron, du weißt doch selbst, wie böse dieses Volk ist. Was sind da für Gefühle? Was sind da für Gefühle, dass die Leute sich so hinreissen lassen? Wisst ihr, wer der Motor ist in unserem Leben? Das sind Gefühle. Es ist eine der grössten Illusionen, dass wir meinen, dass unser Verstand unser Leben leitet. Das ist nicht wahr. Das hätten wir alle gern. Weil dann hätten wir mehr Kontrolle. Die Wahrheit ist, dass Gefühle sind, die unser Leben leiten. Und was sagt uns, was hat da der Aaron für ein Gefühl gehabt? Wieso hat er das so? Mir nichts, dir nichts gemacht? Der hat Schiss gehabt. Der hat Schiss gehabt, der hat Angst gehabt. Ein ganzes Volk will ein Gott. Und er steht da vor dem Volk. Und was soll er jetzt? Was hat er für Alternativen? Er kann herstehen und sagen, Leute, nein, jetzt haben wir doch und so, kann eine Predigt halten. Das hätte er können. Oder? Hätte doch gewusst. Und wieso macht er es nicht? Er hat Schiss, weil sein Bild von dem Volk ist, das ist ein böses Volk. Ja, was hat er erlebt mit dem Volk bis jetzt? Sie murret und motzet und murret und motzet und murret und motzet. Das ist sein Bild von dem Volk. Er hat Angst und ich sage euch, Angst ist eines von diesen Gefühlen, wo uns ganz viel umtreibt im Leben und antreibt. Wir haben Angst vor dem, was andere denken über uns. Wir haben Angst, dass wir schlechter dastehen wie andere. Oder wir fühlen uns, ich habe es euch da aufgeschrieben und im dritten Punkt, wir fühlen uns im Stich gelassen. So ist es am Volk gegangen. Der lässt uns einfach im Stich, der Mose, der geht zu seinem Gott auf den Berg und der kommt er nicht mehr. Die haben sich im Stich gelassen gefühlt. Habt ihr euch auch schon im Stich gelassen gefühlt? Wenn ihr jemanden gebraucht hättet, ist niemand da. Sie sind ungeduldig. Sie hätten noch ein paar Tage warten müssen. Das ist im Fall gegen Ende von diesen 6 Wochen. Vielleicht nach 4 oder so. 4,5. Der Mose kommt mitten ins Eröffnungsfest hier. Sie haben keine Geduld mehr gehabt. Haben Sie auch schon gefunden, jetzt geht meine Geduld zu Ende? Ich schon. Jetzt mag ich nicht mehr warten. Herr, du weißt doch, du hättest doch schon lange müssen. Also Herr, jetzt wird es Zeit. Also wenn jetzt nicht etwas passiert, dann muss ich halt selber schauen. Kenne ich sehr gut. Da kann ich das Volk sehr gut verstehen. Oder da kommt die Logik und der Verstand. Wir brauchen wieder einen Führer. Wir brauchen wieder etwas, was das Volk eint. Wir brauchen wieder ein Zentrum. Etwas, was das zusammenhält. Das ist logisch. Das ist wichtig. Wir brauchen etwas, was uns verbindet. Eine gemeinsame Basis. Das ist sehr logisch. Wir tun ganz viel mit dem Verstand Sachen begründen. Angst vor Verlust, da sind wir wieder beim Aaron. Ich glaube, der Aaron, der hat nicht nur Schiss gehabt, irgendwie um sein Leben oder so. Der hat auch Angst gehabt, dass er der Sündenbock wird. Der hat wahrscheinlich ein ganzes Birchenmüsli von Angst gehabt. Der hat Angst gehabt, dass er jetzt plötzlich der Chef müsste sein von dem Volk. Das ist einerseits ja verlockend, aber andererseits ist es auch ein bisschen Überforderung. Die haben nicht so viel gehabt zum Herrenstehen und jetzt warten wir auf den Mose und wenn er nicht mehr kommt, dann nehme ich halt den Platz ein. Schiss, dass es nicht schafft. Schiss, dass die anderen Recht haben. Schiss, dass ich Unrecht habe. Schiss, dass ich mich blamiere. Mutlosigkeit. Schiss, dass ich es nicht kann. Und nachher kommt auch das, was uns auch immer wieder begegnet, selber wollen sein Leben in die Hand nehmen. Und das ist gut. Das ist gut. Wir müssen einfach spüren, wo unsere Grenzen sind, wo der Herr ist. Wenn wir da wollen, wenn es immer nach unserem Kopf muss gehen, nach meinem Kopf, dann wird es schwierig, dann kann der Herr nicht mehr nach seinem Kopf handeln. Wisst ihr, was in diesen 6 Wochen war auf dem Berg oben, was der Mose dort bekommen hat, wieso der so lange dort oben war? Der ganze Bauplan für die Stiftshütte. In diesen 6 Wochen hat der Mose den gesamten Bauplan bekommen für die Stiftshütte. Das Zelt der Begegnung. Der Ort, wo man Gott begegnen kann, der Ort, wo Vergebung passiert, der Ort, wo Gott so greifbar wird, so sichtbar wird. Mögt ihr euch noch erinnern, irgendwie vor 4 Jahren haben wir mal die Predigtreihe über die Stiftshütte gehabt. Der Ort, wo Gott nachkommt. Das ist in diesen 6 Wochen auf dem Berg passiert. Kein Vertrauen. Selber. Selber machen. Selber in die Hand nehmen. Ich bin jemand, der ein grosser Anhänger ist von Eigenverantwortung. Wirklich, ich finde, Eigenverantwortung ist etwas extrem Wichtiges im Leben. Dass wir lernen, Verantwortung für uns selber übernehmen. Und ich finde es auch nicht richtig, wenn man nur da hockt und jammert und wartet, dass jemand anderes für einen etwas macht. Aber der erste Ort, wo man mit seinen Sorgen hin soll gehen, mit seinen Ängsten, mit seinen Bedürfnissen, ist der Herr. Das erste in unserem Leben soll der Herr sein. Und wenn wir ein Problem haben, dann sollen wir mit dem zum Herr gehen und hören, was er dazu meint. Das haben sie nicht im Ansatz gemacht da. Sie sind nicht gegangen und haben gesagt, wo ist der Mose, Herr? Wieso behaltest du den Mose so lange bei dir? Lebt der Mose noch? Ist mit dem Mose alles in der Ordnung? Kommt der Mose wieder zu uns zurück? Nein. Selber. Es hat ein paar, die Mütter sind, mit Kindern in dem Alter. Selber. Selber anlegen. Nein, das lege ich heute nicht an. Ich will es selber anlegen. Selber, selber. Selber essen. Selber, selber. Ob sie es können oder nicht, egal. Und das bisschen, das steckt noch ein bisschen in uns drin. Auch wenn wir jetzt erwachsen sind. In Ich glaube, es ist enorm wichtig, wenn wir selber herausfinden, was in unserem Leben die Gefühle sind, die uns am meisten abhalten davon, den Herr über alles zu stellen. Haben wir Angst vor einem Gesichtsverlust? Haben wir Angst, dass es uns nicht gut geht? Dass die Leute uns auslachen? Was auch immer? Haben wir Angst, dass wir es nicht schaffen? Fühlen wir uns immer klein? Oder fühlen wir uns immer ganz schnell klein, wenn die anderen nicht gleicher Meinung sind wie wir? Wo sind unsere Stolpersteine, die der Find nachher so richtig reinblasen kann? Damit wir goldige Kälber bauen. Das passiert so schnell. Da nehme ich mich überhaupt nicht aus. Ich habe auch so eine Phase hinter mir jetzt, wo ich manchmal so nicht mehr mögen kann, wegen meiner Gesundheit und nicht verstanden habe, wieso der Herr alle rundherum heilt und mich nicht und sowieso und hallo. Und da habe ich lieber irgendetwas gelesen, was mich abgelenkt hat. Nicht, dass man das nicht darf, es geht nicht um das. Es geht um eine Haltung dahinter. Statt wirklich die Nähe zu suchen. Nähe suchen vom Herrn. Und mit ihm die Sachen besprechen. Statt dann eigene goldige Kälber bauen. Plötzlich wird anders wichtiger. Wir müssen Erfolg haben. Sonst sind wir plötzlich niemand mehr. Also müssen wir unsere Zeit dort investieren. Die Auswirkungen von dieser Episode sind extrem. Also sie sind wirklich schlimm. Mose kommt zurück. Zuerst verschmettert er mal die 10 Gebote. Er hat die Tafeln bekommen, auch auf dem Berg. Er macht die kaputt. Das habe ich jetzt da nicht einmal aufgeschrieben, weil da gibt es dann wieder neue. Aber an dem Tag sind 3000 Männer gestorben. Es gibt ein Gemetzel. Mose nimmt, ist jetzt kein Kind mehr da. Nein. Mose nimmt wirklich die Leviten auf. Er sagt, wer will wieder mit Gott leben, kommt auf meine Seite. Dann kommen alle Leviten zu ihm über und dann sagt er, gut, und jeder, der gesündigt hat, wird jetzt dort. Dann sterben 3000. Das ist eine enorme Zahl, finde ich. Klar, auf die 1,5 Millionen. Ja, aber es ist mega an einem Tag. Schlimm. Und dann passiert noch etwas ganz anderes. Der Mose bittet um Vergebung fürs Volk. Weil ich weiss nicht, ob er es mitbekommt oder bei ihm vorgelesen hat. Gott hat so die Nase voll. Von dem ewigen Jammern und Murren. Und jetzt noch das. Obwohl sie vorher gesagt haben, ja, es ist okay, ich bin euer Gott, ihr sollt keine anderen Götter haben neben mir. Das erste Gebot, hallo? Das erste Gebot, ihr sollt euch kein Bildnis machen und ihr sollt meinen Namen ehren. Gegen alles haben sie verstoßen, gegen alles. Und er will das Volk vernichten, nicht nur 3000, sondern alle, außer der Mose. Und der Mose setzt sich ein für das Volk. Das haben wir schon mal gehört, bei der Schlange, das später, dann ist es etwa das vierte Mal, da ist es jetzt das erste Mal. Vergib ihnen ihre Sünde. Und er will sogar das auf sich nehmen. Wenn nicht, dann streiche mich aus dem Buch, das du führst. Da kommt übrigens auch das erste Mal vor, dass Gott das Buch führt. Der Herr antwortete Mose, ich werde nur die aus meinem Buch streichen, die gegen mich gesündigt haben. Das passiert auch. Da sind ein paar gestrichen worden aus dem Buch. Das ist massiv. Das merkt man zwar im Moment nicht, aber in der Ewigkeit merkt man das. Passen wir auf unsere Gefühle auf. Dass sie uns nicht hinreissen zu Handlungen, damit wir nicht sündigen. Passen wir auf unsere Gefühle auf. Und dann kommt nochmal etwas ganz Massives, was das ganze Volk betrifft. Ihr wisst, bis jetzt war immer die Wolkensäule da und die Nacht die Feuersäule, oder? Jetzt schickt Gott einen Engel und sagt, ich will nicht mehr unter euch sein. Jetzt schickt euch einen Engel, der euch führt. Und währenddem, dass ihr lauft, ist Gott nicht mehr sichtbar. Die Wolke ist weg. Weil er Angst hat, also Angst, wie soll ich das sagen? Es ist immer schwierig, so über Gott zu reden. Er will einfach nicht mehr unter dem Volk sein. Weil er sagt, irgendwann vernichte ich es dann wirklich, weil ich so genug habe. Darum geht er weg. Und er kommt nur noch, wenn das Zelt von der Begegnung, wenn die Stiftshütte aufgestellt ist, kommt er in der Wolke aufs Zelt. Und solange die Wolke auf dem Zelt ist, sollen sie das Lager aufschlagen und dort sein. Und wenn die Wolke sich wieder erhebt und verschwindet, sollen sie weiterziehen, ohne Feuersäule und ohne Wolkensäule. Er zieht sich zurück. Nicht ganz. Aber er geht auf die Stanz. Und das beschäftigt mich recht, weil ich denke, das ist die Auswirkung, die wir nicht immer gerade spüren, aber die massiv in unser alltägliches Leben hinein wirkt. Wenn Gott sich so leicht zurückzieht von uns, immer mehr. Immer mehr. Wir können Gott aus unserem Leben vertreiben. Wenn wir nicht achten auf unsere Gefühle, dass sie uns nicht hinreissen zur Sünde. Und dann hören wir seine Stimme nicht mehr. Dann erkennen wir seinen Willen nicht mehr. Wir sind immer noch gläubig. Wir sind auch noch gerettet. Der Name ist noch eingeschrieben ins Buch. Aber da ist eine grosse Distanz in der Beziehung. Nicht, was Gott will. Aber er akzeptiert das. Wenn wir uns nicht wollen, ganz unterordnen. Wenn wir immer noch selber wollen. Wenn wir unsere Gefühle wichtiger nehmen. Als seine Ordnungen. Er akzeptiert das. Er drängt sich nicht auf. Dann geht er verschwinden so langsam aus unserem Leben, aus unserem Alltag raus, als der handelnde Gott. Und dann wird das Christsein ein Krampf. Weil dann sind es noch die Ordnungen, die ich muss halten, aus meiner Kraft raus. Dann leben wir nicht mehr aus der Kraft vom Herrn, sondern dann leben wir aus unserer eigenen. Gott ist ein gnädiger Gott. Er ist ein eifersüchtiger Gott. Er ist ein strenger Gott. Aber er ist auch ein gnädiger Gott. Und vor allem ein gnädiger Gott. Sünde verfolgt er bis ins dritte und vierte Glied. Aber die, die Gott liebt und seine Gebote halten, die werden gesegnet bis ins tausendste Glied. Jetzt müssen wir noch aufpassen, das ist ein alttestamentlicher Text. Durch Jesus haben wir immer sofort Zugang zur Vergebung. Das ist da noch nicht so. In diesem Text. Also wir haben immer wieder eine Chance. Und darum, irgendwie fehlt mir da gerade etwas. Da. Möchte ich euch einfach entlassen mit dem Vers. Das war mal der Leitspruch von einem General, wo ich Teenie war. Mir kommt nicht mehr in den Sinn, wählen. Der nach der Generalin Burroughs gekommen ist. Der hat Visitenkärtchen verteilt mal an einer Auffahrt, wo er den Vers auf Englisch draufgeschrieben hat. Fix your eyes on Jesus heisst das. Die, die Englisch verstehen. Auf Deutsch heisst es im Hebräer 12,2 unseren Blick auf Jesus richten. Aber ich weiss noch, als Teenie hat mich das mega angesprochen. Fix your eyes on Jesus ist so griffig, oder? Das heisst einfach, fixier mit deinen Augen Jesus. Fixier, das finde ich noch viel besser, wie einfach den Blick drauf richten. Sondern richtig fixieren. Jesus fixieren. Er soll der Punkt sein, den wir immer sehen. Und dann können uns unsere Gefühle nicht dauernd so hin und her rupfen. Unsere Augen auf Jesus fixieren. Und nicht aufs goldige Kalb. oder auf nichts, auf Wüste. Auf Jesus schauen. Das ist das, was uns hilft, gegen unser Hin- und Hergerissen sein mit unseren Gefühlen. Amen. Jetzt wollen wir miteinander noch ein Lied singen. Elohim, Gott ist der Schöpfer. El Shaddai, mächtig ist Gott.